Ja, ich grüße euch auch zu diesem Gottesdienst. Unser Pastor hat heute frei, ist mit seiner Familie unterwegs und das finde ich sehr schön. Deswegen stehe ich jetzt hier und möchte euch gern ein paar Sachen erzählen. Und danach kommt dann noch ein Dialog. Ja, regelmäßig flattern mir Zeitungen ins Haus mit beigelegten Reiseangeboten. Ihr kennt das vielleicht auch. Da wird mir versichert, dass diese Reise besonders interessant und günstig sei oder ich bekomme sogar einen Tag dazu. Und meistens soll ich mich schnell entscheiden, denn dieses Angebot gelte nur für bestimmte Zeit. Der Veranstalter möchte natürlich, dass ich die Reise buche. Aber es liegt allein an mir, ob ich das Angebot annehme. Ein Angebot ganz anderer Tragweite und Güte kommt von Gott. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht. Auch hier liegt es am Empfänger, ob er das Angebot annimmt. Das Angebot ist die Einladung Gottes, sich vom bisherigen Leben abzukehren und zu Jesus zu bekehren. In der Bibel gibt es viele eindrückliche Bekehrungsgeschichten. Ein paar davon wollte ich euch nennen. Ich will das nicht weiter vertiefen. Ich möchte einfach nur, dass das spiegelt Gottes Handeln wieder, dass Gott derjenige ist, der hier handelt, der Situationen nutzt, der Menschen gebraucht, damit andere wirklich auch den richtigen Weg finden. Gestern Abend habe ich noch so ein paar Sachen weggestrichen. Heute Morgen dachte ich, nee, das kannst du nicht machen. Das gehört alles dazu. Also erstmal im Alten Testament. Das war die komplette Stadt Ninive, die bekehrte sich nach der Predigt des Propheten Jona. Hier war Jona derjenige, der Gott, den Gott gebraucht hat. Eine ganze Gemeinschaft tat Buße und kehrte zu Gott um. Und dann der König von Juda, Manasse, bekehrte sich im Gefängnis. Wer weiß, ob er sich woanders bekehrt hätte. Der syrische Feldhauptmann Naaman wurde vom Aussatz geheilt und erkannte daraufhin den Gott Israels als den wahren Gott an. Hier war es der Aussatz, der geheilte Aussatz, der ihn zum Umdenken brachte. Die Prostituierte Rahab bekannte sich zum Gott Israels und half den israelitischen Kundschaftern. Dann im Neuen Testament, spektakulärste Bekehrung Paulus, die Begegnung mit Jesus. Er verfolgte erst Christen und dann wurde er selber zu einem eifrigen Nachfolger. Und dann Petrus, der immer einen großen Hals hatte, der dann in Reue zu Jesus zurückkehrte, nachdem er ihn dreimal verleugnet hat. Zachäus. Jesus hat ihn gesehen im Baum. Und sein Leben änderte sich grundlegend, nachdem er Jesus begegnete. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn wird eindrücklich die Umkehr und Rückkehr zu Gott beschrieben. Lydia, die Purpurhändlerin, wurde durch die Predigt des Paulus gläubig. Lydia war die erste Christin in Europa. Nikodemus, ein Pharisäer, fand allmählich zum Glauben. Der äthiopische Finanzminister wurde von Philippus unterwiesen und ließ sich taufen. Der Kerkermeister von Philippi bekehrte sich nach einem Erdbeben und mit ihm seine ganze Familie. Diese Beispiele zeigen unterschiedliche Aspekte. Die Umkehr ganzer Gemeinschaften, eine radikale Lebensveränderung, die Erkenntnis der Macht Gottes, Glaubensentscheidungen in schwierigen Situationen. Plötzliche dramatische Ereignisse, allmähliche Entwicklung, Begegnungen mit Jesus oder seinen Anhängern, Reaktionen auf Gottes Wirken in besonderen Situationen. Entschuldigung. So unterschiedlich wie Menschen sind und die Situationen, in denen sie sich gerade befinden, so unterschiedlich sind auch ihre Wege zu Gott. Doch Gott war, ist und bleibt derselbe. Zu allen Zeiten und an allen Orten gibt es Menschen, die zum lebendigen Glauben an Jesus finden. Im Alter von 18 Jahren hat sie zu Jesus gefunden. Und ich begrüße sie jetzt als meinen Interviewgast. Nicole. Applaus für Nicole. Letzte Woche habe ich mich mit Nicole getroffen. 3 Stunden lang haben wir uns unterhalten über unseren Glauben. Und wenn ihr Hund nicht dringend vor die Tür gemusst hätte, womöglich hätten wir uns da noch länger unterhalten. Bevor Nicole in unsere Friedenskirche kam und als Mitglied aufgenommen wurde, hat sie, wie es üblich ist, ein Zeugnis über ihren Glauben vor der Gemeinde abgegeben. Ich habe es nicht mitbekommen. Vermutlich war ich oben bei den Kindern in der Kinderkirche. Ja, und so hatte ich meine Vorstellung. Ich sah Nicole mit ihren Eltern da sitzen und dachte, ja, Nicole ist in einem gläubigen Elternhaus groß geworden, hat sich irgendwann mal bekehrt und nun sitzt sie hier bei uns. Wie sie zu Jesus gefunden hat und wie sie in unsere Friedenskirche gekommen ist, darüber werde ich mich jetzt mit ihr unterhalten. Nicole, als du Kind warst, gehörtest du mit deiner Familie zur katholischen Kirche. Ja, und deine Eltern glaubten an Gott. Und auch für dich war schon immer klar, dass es Gott gibt. Mit 9 Jahren hattest du deine Erstkommunion. Da hast du das erste Mal das Abendmahl bekommen. Als Teenie war deine Firmung. Welche Bedeutung hatte diese Firmung für dich?
Also die Firmung war für mich schon wichtig, weil ich mich da bewusst entschieden habe, ich möchte zu Gott gehören. Also Gott war wichtig, Jesus, gut, den gab es auch, aber die Bedeutung war mir nicht so klar.
Wie sah dein Glaubensleben zu der Zeit aus als Kind und gab es in eurer Familie so etwas wie einen christlichen Lebensstil?
Ja, so grob gesehen christlich ja, hauptsächlich sonntags halt dann mal schön in die Kirche gehen, die Feiertage feiern, aber so im Alltäglichen, wie ich es heute kenne und praktiziere, gab es nicht.
Jetzt machen wir einen Zeitsprung nach vorne. Zu der Zeit, als du die Schule beendet hast, war es so richtig modern, ins Ausland zu gehen. Wohin ging deine Reise?
Nach Neuseeland, das schönste Ende der Welt, kann ich euch sagen.
Dein Onkel war mit seiner Familie dorthin ausgewandert. Dein Onkel war gläubig. Er hatte in Neuseeland zum Glauben gefunden. Du warst damals 17, kurz vor 18. Wie war dein Aufenthalt dort?
Ja, also es war natürlich erstmal spannend, die lange Anreise, dann neues Land, viel Englisch gesprochen, was ich erstmal nicht so verstanden habe. Und dadurch, dass mein Onkel mit seiner Familie sehr strenggläubig ist, wurde natürlich 24 Stunden lang auch Glauben praktiziert. Sonntags in die Kirche. Ich brauchte zwar nicht mitgehen, aber ein Satz, Nicole, du darfst keinen negativen Einfluss auf die Erziehung meiner Kinder haben. Was macht man? Man geht brav mit aus Respekt.
Also, du bist brav mitgegangen, aber du hast das alles nicht gut verstanden, dein Englisch war noch nicht so toll und es war irgendwie langweilig. Aber nach 4 Monaten ist plötzlich etwas passiert.
Ja, das war so Mitte April. Also ich war von Januar bis Juli 1991 91 in Neuseeland. Und im April dann wache ich Sonntagmorgens so auf und habe mich so gefreut, oh, ist heute Sonntag, wir gehen in die Kirche, wie cool ist das denn? Das hat so richtig Klick gemacht. Für mich war das der Tag, wo sie die ganze Lichterfabrik innerlich anging. Also wie gesagt, also es war so eine unbeschreibliche Freude, die vorher einfach nicht da war.
Du hast dich also geistig total verändert an diesem einen Morgen. Du hast die Predigten auf Englisch auf einmal besser verstanden und auch die geistliche Sprache, die kam bei dir besser an. Und du sagtest, die Reise mit Jesus ging an dieser Stelle los.
Genau, weil da hatte ich dann einfach auch richtig verstanden, Jesus, wer das überhaupt ist und wofür er auch gekommen ist und dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Ja? Weil wir sind alle Sünder und dieses Begreifen, ich bin ein sündiger Mensch und ich kann das an Jesus abgeben. Und er ist dann derjenige, der mich rettet. Das hat da wirklich Klick gemacht. Und das alles in Englisch und seitdem ist Englisch eigentlich meine Glaubenssprache. Also selbst wenn ich heute noch in Englisch eine Predigt oder einen Bibelvers höre, geht mir das Herz richtig auf.
Hast du das Familienleben dann anders erlebt?
Ja, also mein Onkel, die haben ein sehr enges Familienleben. Ich muss dazu sagen, da gibt es kein Fernsehen. Für mich, im fortgeschrittenen Teenie-Alter, ein Leben ohne Fernsehen, wie geht das? Es geht wunderbar. Dadurch hat man viel mehr Zeit füreinander, miteinander. Ich habe wesentlich mehr gelesen. Wir haben abends zusammen immer Spiele noch gespielt. Wir waren viel draußen in der Natur. Also, wie gesagt, es geht.
Und dann erzähltest du noch von einem abendlichen Ritual. Die Kinder wurden ins Bett gebracht und dann?
Genau, der Jüngste, wenn der ins Bett gebracht wurde, saßen wir Familienkreis abends vorm Bett, haben den Tag nochmal Revue passieren lassen, haben Gott gedankt und alles, was wir sonst noch so hatten, im Gebet zu Gott gebracht. Und so wurde der Jüngste jeden Abend ins Bett gebracht und das war wirklich sehr schön.
Du warst dann noch 2 Monate dort, hast dich geistlich und familiär total geborgen gefühlt. Nach insgesamt 6 Monaten bist du nach Deutschland zurückgekehrt. Warum? Und wärst du gern noch länger geblieben?
Gut, die erste Planung war sowieso 6 Monate nur. Was bei der Einreise schon die Zollbehörde sehr gewundert hat, Visum nur für 6 Monate. Und dann im Juli hatte mein Bruder geheiratet und da wollte ich schon gerne dabei sein. Deswegen habe ich gedacht, nein, ich gehe jetzt wieder zurück. Weil ich glaube, wenn ich länger geblieben wäre, würde ich heute nicht hier stehen.
Wie erging es dir zurück in der Heimat?
Schrecklich. 30 Stunden Flug zwischen wirklich christlichem, gläubigem Geborgensein in eine Welt zurückzukommen, wo mich keiner mehr versteht. Und das innerhalb der eigenen Familie. Insgesamt habe ich ein ganzes Jahr gebraucht, um überhaupt wieder hier anzukommen innerlich. Und wenn die Familie aus Neuseeland anrief, also ich konnte nicht ans Telefon gehen, ich bin unter Tränen zusammengebrochen. Für Mutti war das natürlich auch eine schwere Zeit, als Mutter eben, was mache ich mit meinem Kind? Sie war wirklich schon am Überlegen, kaufe ich ihr ein One-Way-Ticket zurück. Ja.
Ja, du bist dann nach einiger Zeit in die katholische Kirche St. Alfried in Gifhorn gegangen. Wie war das für dich da?
Ja gut, dadurch, dass ja Familie katholisch war, war das natürlich erstmal vertraut. Ja. Der Pastor oder Pfarrer besser war auch ein super netter Mensch, hat auch tolle Predigten gehalten. Aber irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, es stagniert geistlich. Ich komme hier nicht mehr weiter.
Dann kam eine Predigt von diesem Pastor.
Ja.
Wovon sprach er?
Ja, das ging halt auch eben so, dass das Glaubensleben so wie Schuhe sind, die halt auch passen müssen. Und da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt der Knackpunkt, jetzt muss ich hier einen Schlussstrich ziehen, weil diese Schuhe mir hier einfach viel zu klein sind. Ja. Und da ich jetzt ja nicht feige bin und einfach nur so austreten wollte, habe ich das Gespräch mit ihm gesucht und ihm erklärt, warum ich die katholische Kirche verlassen möchte. Fand er natürlich sehr schade, aber er hat es verstanden.
Ja, und dann bist du in den Brandweg gegangen zur EFG, weil du sagtest, hier passiert mehr, war es so?
Ja, weil ist alles schon mal etwas lebendiger gestaltet gewesen, nicht so stark an Rituale gebunden, wie es jetzt in der katholischen Kirche ist. Und ich habe mich dort auch sehr schnell sehr wohl gefühlt, aber das war eigentlich nur ein relativ kurzes Gastspiel, weil dann kam der nächste Lebensabschnitt.
Ja, nach einigen Jahren Heimataufenthalt bist du 1997 nach Stuttgart gegangen, um zu studieren. Was hast du da studiert?
Also, Anfangsziel war Kunsttherapie, aber dafür war meine Kunstmappe noch zu schlecht für die Bewerbung. Also musste ich erstmal 2 Jahre Kunst studieren und meine Mappe anfertigen und konnte dann zur Kunsttherapie wechseln.
Ja, und dann hat es dich wieder ins Ausland gezogen und du bist dann ins ferne China gegangen. Das war 1998. Was hast du da gemacht?
Das war so ein missionarischer Kurzeinsatz von 2 Wochen, wobei 10 Tage insgesamt davon in einem chinesischen Kinderheim in Lanzhou, also wirklich mittendrin im Land, stattgefunden hat. Das war eine internationale Gruppe von Ärzten, von Zahnärzten, von Krankenschwestern, von Ergotherapeuten und Menschen wie mich, die dann einfach keine Ahnung, aber sehr viel Lust und Liebe hatten.
Ja, und was für Erfahrungen glaubensmäßig hast du dort gemacht?
Ja, einmal natürlich auch sehr spannend. In China ist gerade der christliche Glauben nicht wirklich erlaubt, dass wir uns dann morgens immer so in einem Hotelzimmer gefunden haben und wir durften ja Jesus und Gott nicht als Wort benutzen, weil wir nicht wussten, ob Abhöranlagen in den Zimmern sind. Von daher immer ja unser großer Bruder, unser Papa und wir freuen uns, dass er da ist, dass er den Tag mit uns gestaltet. Man musste schon im Gespräch sehr kreativ werden, aber da das ja alles eine Familie ist, ging das natürlich sehr gut. Und was auch wirklich sehr, sehr schön war, einfach zu wissen, Gott ist bei uns und dadurch, dass es eine internationale Gemeinschaft war, zu wissen, es ist egal, wo ich hinkomme als Christ, ja, ob nun da in Amerika, Südafrika, England, Australien, Neuseeland, China selber, wenn Christen dabei sind, wir sind eine Familie. Und das fand ich schön.
Im August 1999 begann für dich ein neuer Lebensabschnitt. Du hast John de la Torre geheiratet. Aber schon nach kurzer Zeit begannen Probleme. Wodurch kam das?
Also mein Ex-Mann ist Peruaner, also da gab es schon erstmal sprachlich und kulturell sehr viele Unterschiede, die am Anfang sehr reizvoll waren, aber sich später als die größten Probleme an sich herausgestellt haben. Dann Peru gilt zwar als katholisches Land, aber es gibt da noch sehr viel okkulte Handlungen, den Schamanismus und da sind viele Bindungen dran und das habe ich halt einfach unterschätzt und auch nicht gewusst teilweise. Das hat dann für viel Probleme gesorgt.
Und auch die Vorstellung von Ehe und Partnerschaft?
Ja, das war bei ihm auch total anders ausgeprägt. Wo ich immer ein Wir hatte, hatte er ein Mein und Dein. Das war für mich auch sehr befremdlich.
Meine Familie, deine Familie, meine Freunde, deine genau. Freunde, sagtest du so. Ja, das war für dich eine sehr schwere Zeit und du hast 12 Jahre ausgehalten, weil du immer gehofft hast, es könnte besser werden. Das hat sich aber nicht erfüllt, diese Hoffnung. Wie hast du diese Zeit durchgestanden?
Also in erster Linie auf jeden Fall mal mit Jesus. Und ich hatte einen super tollen Freundeskreis, nur aus gläubigen oder überwiegend gläubigen Freunden, die das wirklich in Liebe und Geduld mitgetragen haben. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch im Gospelforum, es war für den Zeitpunkt auch wirklich die richtige Gemeinde, weil dort sehr viel Auferbauung auch stattgefunden hat. Immer wenn ich das absolute Tief hatte, kam immer das richtige Wort. Also Gott hat das so toll gemacht. Also ohne ihn wäre es echt nicht gegangen.
also für diese Zeit genau die richtige Gemeinde, das Gospelforum in Stuttgart. 2009 wurde dein Sohn Ricardo geboren. Auch für ihn war diese Gemeinde von Anfang an ein Ort der Freude und Geborgenheit.
Ja, ich muss dazu sagen, Gospelforum, 2000 Leute in einem Gottesdienst, da geht schon mal ganz anders die Post ab. Ganz viele Familien, die haben eine richtige Kindergartenstruktur während des Gottesdienstes. Da sind die Babys, da sind die Einjährigen, die Zweijährigen und so weiter, immer altersgerecht zusammengeführt. Und da war natürlich Ricardo immer super toll betreut. Und was ein richtiges Geschenk war, er hatte immer einen Mann an seiner Seite. Ja, wo der Papa gefehlt hat, hat Gott den Papa ersetzt. Und das fand ich mega schön. Und Ricardo hat das natürlich genossen.
Also die Zeit hat Ricardo wirklich richtig geprägt.
Ja.
Ja, das, ja. Ja, du wurdest dann irgendwann gefragt, ob du getauft wärst. Auf deine Antwort nein, kam sofort die Gegenfrage, warum nicht? Du hast dich dann taufen lassen. Für die Vorbereitung zur Taufe hattest du eine Vertrauensperson und es gab eine Liste. Erzähl mal davon.
Ja, im Gospelforum wird dann immer, bevor man getauft wird, eine Lebensbereinigung gemacht. Und als Hilfestellung, um auch nochmal gedanklich da durchzugehen, was alles sein könnte, gibt es so eine Liste, wo dann halt zum Beispiel auch nachgefragt wird, gibt es irgendwelche Unvergebenheiten in deinem Leben? Gibt es Beziehungen, wo noch Konflikte bestehen? Gibt es Bindungen, zum Beispiel mit Horoskope, mit Wahrsagerei, weil es sind okkulte Bindungen, wo vielleicht noch einfach Belastungen sind oder auch familiär einfach. Das kann von ganz einfachen Streitigkeiten sein, das kann aber auch sein von Gewalt und Missbrauch, dass man einfach noch Dinge im Herzen trägt, wo man sagt, oh nee, da brauche ich noch Jesus, da brauche ich noch die Vergebung, um das loslassen zu können.
Ja, das finde ich richtig gut, diese Liste. Zu meiner Zeit war das nicht so. Als ich 13 war und mich bekehrt habe, da hieß es, so, nur bekenn mal schön deine Sünden. Aber in dem Moment fiel mir nicht eine einzige Sünde ein. Ich habe dann pauschal um Vergebung gebeten und Gott hat das auch akzeptiert. Ja, in Neuseeland, sagtest du, hat deine Reise mit Jesus begonnen. An dieser Reisestation in Stuttgart hast du deine Vergangenheit vor Jesus ausgebreitet, Vergebung empfangen und Jesus als deinen Reisebegleiter nochmal so richtig bestätigt und auch vor anderen Menschen bezeugt. Kann man das so sagen?
Ja.
Ja. Du hast dich in der Gemeinde Gospelforum sehr wohl gefühlt. Es war deine geistliche Familie. Warum bist du von Stuttgart nach Wasbüttel gezogen?
Das war eigentlich Ricardos Schuld. Nein. Das Thema Schule stand dann irgendwann natürlich auch an. Und Stuttgart, schöne Stadt, aber die Schulen sehr groß, extremst Multikulti. Ich habe nichts gegen andere Kulturen, aber ich fände es schön, wenn mein Kind erstmal Muttersprache Deutsch richtig lernt und sich auch wohl und geborgen fühlt. Und da war für mich klar, also ich muss aus Stuttgart raus, ich möchte mehr wieder in die ländliche Gegend. Und dann war das Thema Ferienbetreuung. Also so viel Urlaub habe ich nicht von meinem Arbeitgeber, wie die Schulferien sind. Die Mutti lag mir schon länger in den Ohren, komm doch wieder zurück, weil ich bin 24 Stunden mal 7 Tage die Woche für dich da und Ricardo. Und dann ist halt irgendwann die Entscheidung gefallen, okay, Oma und Opa sind immer da, Wasbüttel hat eine schöne, nette Grundschule, wir kommen zurück.
Jo, das war für dich eine schwere Entscheidung, aus dieser Gemeinde wegzugehen. Dann standst du wieder vor der Entscheidung, wohin jetzt? Die erste Zeit hier in Wasbüttel hattest du keine Gemeinde und wie ging es dann weiter?
Ja, ich habe dann hier so in der Umgebung, also Gifhorn, Braunschweig, Wolfsburg, ein paar Gemeinden mir angeschaut mit Ricardo zusammen, weil er sich genauso wohl fühlen sollte wie ich. Aber wir haben da erstmal gar nichts gefunden. Und dann war ich auch eine Zeit lang bei Arne und Schabnam Weidemann in der Glaubensscheune. Es war auch eine sehr schöne Zeit, sehr intensiv. Ja, aber irgendwann gab es halt einfach generell Veränderungen. Mutti, die kam schon öfters her, meinte, komm doch mit hierher. Ja, und so bin ich dann das eine oder andere Mal schon hierher gekommen.
Erinnerst du dich an deinen ersten Besuch hier in der Friedenskirche? Wie hast du uns erlebt?
Also ich fand es von Anfang an sehr warm, herzlich, familiär. Also ihr seid alle sehr nett, freundlich.
Wie schön, das freut uns alle, stimmt's? Bevor du hier Gemeindemitglied wurdest, hast du etwa 2 Jahre geprüft, ob dies die richtige Gemeinde für dich ist. Du sagtest bildhaft, dass hier ruhiges Fahrwasser ist im Vergleich zur vorherigen Gemeinde. Und du meintest, das sei jetzt für dich auch wieder richtig. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Ja, deswegen, ich habe es wie gesagt lange genug geprüft, weil vorher war es ja, wie gesagt, charismatisch sehr extrem. Deswegen ruhigeres Fahrwasser, man wird ja auch älter. Nein, aber ich sehe bei euch einfach starker, gewachsener Glaube und das ist ja letztendlich ausschlaggebend. Ne? Das ist ganz wichtig.
Ja. Eins möchte ich noch ansprechen. Während unserer 3-stündigen Unterhaltung erzähltest du mir von deinen geistlichen Gaben. Eine davon ist, dass du Bilder siehst, wo du direkt weißt, das sind Bilder von Gott. Und da ging es einmal um den Vater einer Freundin, der vom Arztbesuch zurückkam.
Ja, das ist meine liebe Freundin Britta. Sie selber ist nicht gläubig, auch kein gläubiges Elternhaus. Aber ihr Papa, der war am Prostata erkrankt und sie wusste halt eben, ich bin gläubig und hat gleich mich kontaktiert, Nicole, bitte bete für ihn. Ja. Also die Macht des Gebets war auch ihr irgendwie vertraut. Und das habe ich dann auch gemacht, hatte als erstes ausnahmsweise mal eine Bibelstelle bekommen und wusste, dem Papa, dem wird es gut gehen, der geht da gut durch. Hab ihr das dann auch gesagt. Und später, wo wir uns nochmal zum Kaffee getroffen hatten, konnte ich ihr ganz genau sagen, was ich als Bild gesehen habe, wo ich für ihren Papa gebetet habe, wie das aussieht. Und sie guckt mich an und meinte, genau so hat das bald der Arzt erzählt. Gänsehaut-Feeling für mich.
Ja. Dann ging es um deine Schwägerin. Mit der hast du über deinen Glauben geredet und die hat immer gegen deinen Glauben geredet. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, anfangs habe ich mich immer noch auf Diskussionen eingelassen, ne? Weil ich wollte ihr ja Gott irgendwie auch näher bringen. Aber irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gesagt habe, liebe Elke, du kannst mich nicht vom Gegenteil überzeugen, weil sie hatte so den missionarischen Auftrag ins Gegenteil. Weil sie sagt, du kannst mich nicht davon überzeugen. Ich habe so viel Schönes und Gutes mit Gott und Jesus erlebt. Da kannst du erzählen, was du willst, das hilft nichts. Aber ich kann dich leider auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Ich würde sagen, wir belassen es. Aber sie hat immer wieder das Gespräch gesucht. Also sie war schon eine suchende Person.
Und dann ist sie sehr krank geworden.
Ja, traurigerweise, also krank jetzt nicht in dem Sinne, sondern sie hat einen schweren Autounfall, lag 2 Jahre lang im Koma und ist dann verstorben. Es war natürlich für die Familie sehr schwer, gerade für meinen Bruder. Und wir hatten aber auch für sie viel gebetet. Auch hier wurde viel für sie gebetet, soweit ich weiß. Und irgendwann hatte ich 3-mal wieder ein Bild, wo ich sie in den Armen von Jesus gesehen habe. Und das war für mich sehr beruhigend. Und vor so ungefähr 2-3 Jahren hatte ich nochmal so drüber nachgedacht, wieso, weshalb, warum das alles. Und da kam ja was in den Sinn, was sie mir mal gesagt hatte, die gute Elke. Nicole, wenn es Gott gibt, dann muss er mir auch die Möglichkeit geben, mit ihm zu diskutieren. Und da war das wie so ein Klick vom Heiligen Geist. Diese 2 Jahre hatte sie im Koma, weil sie war noch hier und nicht dort. Und da konnte sie mit Jesus diskutieren. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, in dieser Zeit hat sie Jesus angenommen.
Dann noch etwas sehr Schönes, was du gesehen hast, als du die erste Predigt von unserem Pastor Valeri erlebt hast.
Ja, das war richtig spannend. Valeri steht ja meistens hier und hinter ihm ein Engel, der bis zur Decke ging. Und neben ihm ein Engel genauso groß wie er. Also der Mann ist hier genau richtig.
Ja, das hat mich so gefreut und das wollte ich einfach, dass ihr das auch erfahrt. Jetzt habe ich zum Schluss noch eine Frage. Was bedeutet dir dein Glaube heute?
Absolutes Fundament, was nicht wackelt und auch in stürmischen Zeiten. Jesus ist mein Anker.
Danke, Nicole, für das Gespräch.